Viele von euch kennen das bestimmt so oder in ähnlicher Form. Wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir erstmal eine schöne heiße Tasse Kaffee und hänge dann leider schon direkt am Smartphone, um die ersten Mails oder News zu checken. Und dann wiederholt sich auch täglich so ein Ritual. Ich ärgere mich erstmal drüber, dass ich den Vorabend zu faul war, mein Smartphone an den Ladestecker zu hängen. Und während ich also jeden Morgen sinnierend über meine eigene Unzulänglichkeit beginne, gibt es ein Thema, über das ich eher selten nachdenke. Und das ist, woher kommt eigentlich die ganze Energie, die mein Kaffeewasser erhitzt oder den Akku in meinem Smartphone lädt. Wenn ich doch drüber nachdenke, dann lächle ich vielleicht kurz, weil ich dran denke, ich habe doch letztens zu einem flexiblen grünen Stromtarif gewechselt und habe jetzt nicht nur nachhaltige Energie, sondern tatsächlich auch noch erstaunlich erschwingliche nach den tagesaktuellen oder sogar viertelstündlich aktuellen Börsenstrompreisen. Ein Thema allerdings, über das andere Menschen richtig gut nachdenken konnten, nämlich nicht nur ein, sondern jeder Einzelne und jede einzelne Spanierin hatten ganze 18 Stunden Zeit, darüber nachzudenken, wie ein sicheres und zukunftsfähiges Energiesystem der Zukunft aussehen könnte. Und was gäbe es also für eine perfektere Vorlage für uns hierbei, die Zuversichtlichen, sich dieses Thema anzunehmen und zu schauen, wo wir eigentlich stehen in der Energiewende? Denn anscheinend stehen wir da in der Transformation ja wirklich an einem entscheidenden Knackpunkt im Übergang von einem zentralen, überwiegend auf fossile ausgerichteten Energiesystem hin zu einem dezentralen, überwiegend mit erneuerbaren betriebenen, intelligenten Energiesystem. Und genau das werden wir uns in den nächsten 60 Minuten anschauen. Damit herzlich willkommen bei Die Zuversichtlichen, unsere fortlaufende Gesprächsreihe mit Autoren und Autorinnen rund um die wichtigsten, aktuellsten Umwelt- und Klimaschutzthemen. Mit der Mission, stets Lust auf Zukunft und vor allem Mut zum Handeln zu machen. Oh. Für die Ausgabe rund um das Thema Energiewende freue ich mich, dass wirklich niemand Geringeren als Professor Michael Sterner gewinnen konnten. Einst Elektriker, hat er dann über den zweiten Bildungsweg Gefallen an der Forschung gefunden. Das lief so gut, dass er mittlerweile Professor für Energiespeicher, Energiewirtschaft, Wasserstoff und erneuerbare Energien an der OTH Regensburg ist. Und nicht nur das, er ist wirklich einer der führenden Experten für genau diese Themen und wirklich einer der Wegbereiter für das Thema Power to Gas und Power to X. Leidenschaftlicher Musiker auch noch und vor allem Bestseller-Autor von zum Beispiel deinem Buch, das gerade neben uns steht. So retten wir das Klima, wie wir uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen. So rum. Und ja, herzlich willkommen, Michael.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann. Und bei euch online.
Du hast es heute sogar trotz brennender Lok im Zugverkehr geschafft. Ja. Das heißt, Bahnfahren ist manchmal aufregend, aber man kommt immer an.
Das ist meine Erfahrung in 25 Jahren Bahnkartfahren.
Genau. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich gleich schon auf dein Update. Wie immer mit dabei auch Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz und Autor von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremse. Und kennt sich als Unternehmer mit großem produzierenden Werk natürlich mit Energiefragen aus und vor allem auch mit den Kernfragen von der Dekarbonisierung von industriellen Prozessen. War zudem über 10 Jahre Vorsitzender der Kommission für Energie und nachhaltiges Wirtschaften beim BVMW, dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft. Herzlich willkommen, Reinhard. Kurzer Weg für dich. 10 Meter vom Büro hier direkt auf die Bühne.
Und recht energiesparend, ja.
Und recht energiesparend, genau. Und wie immer freue ich mich natürlich, dass wir nicht nur ein paar Gäste hier direkt im Publikum haben, sondern über die zahlreichen Zuschauer im Livestream. Mein Name ist Zackes. Ich freue mich richtig auf die Session und vor allem dann auch auf die Fragen im Anschluss. Wie immer werden wir uns mindestens die letzten 5 bis 10 Minuten für ein paar Fragen nehmen. Also gerne, während die Session läuft, schon parallel fleißig den Chat füllen. Dann kommen wir darauf zu sprechen. Ja, steigen wir mal ein. Ich würde sagen, Spanien hat uns bestimmt auch zu denken gegeben. Könnte uns das hier in Deutschland passieren? Und wo stehen wir gerade so an diesem Knackpunkt Übergang zentrales, dezentrales Energiesystem?
Ja, so ein Blackout ist auch bei uns immer möglich. Das ist physikalische Tatsache. Wir sind nur sehr verwöhnt mit dem Strom. Also als ich ein Kleinkind war, hatten wir 2 Wochen Blackout im Bayerischen Wald. Das war noch normal im Winter, wenn Schneebruch war, und dann haben wir halt mit Holz geheizt. Also auch das ist eine Form von Autarkie, die da sinnvoll ist. Aber jetzt bei Spanien, das war halt speziell, weil halt das Verbundnetz in der großen Fläche zusammenhängt und die Ränder halt gerne mal zur Instabilität neigen, vor allem wenn sie so schwach angebunden sind. Also nur ein Zehntel von der installierten Leistung, die die in Spanien haben, ist überhaupt am französischen Stromnetz mit dran. Und als die Franzosen gekappt haben und vorher auch verschiedene Vorgänge stattgefunden haben, hat sich halt das Netz getrennt und ist dann instabil geworden und ist nicht in den kompletten Blackout gegangen, sondern nur, ja gut, die Hälfte war weg. Und dann haben eben was ich immer wieder sage, die Speicher wieder geholfen, wieder das Ganze ins Netz zu bringen. Selbst die Kernkraft hat nichts gebracht. Die wäre selber gar nicht fähig, halt hochzufahren, weil die braucht erstmal 20, 30 Megawatt, je nachdem, da braucht erstmal die Wasserkraft, die ja hilft, damit die Kühlsysteme überhaupt laufen, damit der Strom da ist, dass ich ein Kernkraftwerk sicher hochfahren kann. Ja, also das ist auch, wir erleben es ja gerade in sozialen Medien, der Battle, wer war jetzt schuld und so. Die Ursache wird geklärt, aber für mich ist eins klar, das, was ich schon seit 10 Jahren sage, seit 15 Jahren, wenn wir aus Atom und Kohle aussteigen, müssen wir auch in die Speicher einsteigen. Und das ist ein Teil von der Frage, deiner Frage, der zweite Teil, wo stehen wir da gerade? Also wir haben die Energiewende im Stromsektor vorwiegend vorangebracht, da sind wir jetzt bei 60%. Da haben wir hier unweit hier von Frankfurt im VDE vor 15 Jahren schon die Studien gerechnet und gesagt, oh, bei 50-60%, da brauchen wir jetzt sehr viele Tagesspeicher, also Pumpspeicher und Batterien. Die boomen gerade, Gott sei Dank auch. Aber halt im Vergleich dazu, letztes Jahr sind 4 Gigawatt Batterien dazugekommen, aber 16 Gigawatt PV. Also Sonne und Wind wird noch mal stärker ausgebaut wie die Speicher. Kann nicht so ganz Schritt halten, aber da bin ich relativ zuversichtlich, dass das klappt. Und dann brauchen wir halt noch langen Atem für diese Dunkelflauten, wenn dir selbst Batteriespeicher nicht mehr helfen und sowas wie jetzt in Spanien passiert. Also rein mit Strom kriegst du das nicht hin. Du brauchst auch die Moleküle. Da sind wir auch schon fast wieder halt bei chemischen Produkten. Und das war halt bisher Kohle, Öl und Gas. Und wenn wir das ersetzen, dann halt über Power to Gas, über Wasserstoff und ins Gasnetz. Das Gasnetz hat ewig lange große Speicher. Und dann wieder Strom draus machen, möglichst CO2-neutral. Und dann haben wir diesen Teil der Energiewende gelöst. Aber dann haben wir noch die Wärme und den Verkehr und die Industrie. Und da haben wir halt momentan Status quo, sind wir dann noch nicht bis auf euch relativ weit. Ne? Wenn man die molekulare Basis anschaut, Biomasse, haben wir immer die Landnutzungskonkurrenzen und so weiter und so fort. Aber im Verkehrssektor gerade mal 5%, Wärme vielleicht 10, 15 und Industrie auch noch relativ wenig. Also da ist noch ein Riesenberg vor uns in der Gesamtenergiewende halt umzusetzen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und Wind und Sonne sind da die Basis.
Ich glaube, da waren jetzt so viele Themen drin, deswegen haben wir uns die 60 Minuten genommen, um danach zu fragen. Genau. Bevor ich zu Reinhard rüberwechsel, eine kurze Nachfrage. Warum sind die Speicher so wichtig und warum werden sie immer wichtiger, je mehr Erneuerbare wir im Netz haben? Also das ist glaube ich, sich potenziell
entwickelnde Sache, genau. Also wir haben ja schon lange, lange Überschüsse aus Wind und Sonne, wo wir nicht wissen, wohin, und wir hoffen auf die Stromnetze, dass die gebaut werden. Aber so ein Stromnetz, wenn mal kein Wind und keine Sonne da ist, ist es strunzdumm, weil es kann ja keine Energie transportieren, wenn sie nicht da ist, vorne und hinten. Also musst du die Energie nicht nur räumlich verteilen, sondern auch zeitlich. Und das schaffst du halt über Speicher. Und letztendlich ist Kohle, Öl und Gas uralte gespeicherte Sonnenenergie, aber halt fossil und deswegen klimaschädlich. Und wenn wir jetzt Wind und Sonne in eine Speicherform überführen, dann haben wir die Möglichkeit, das auch 100% erneuerbar zu machen. Und warum ist das so wichtig? Das Netz in Spanien, die Stromversorgung, wie wir es aufgebaut haben, ist halt ein Wechselstromnetz. Und du musst zu jeder Millisekunde 50 Hertz das Gleichgewicht halten. Wir selber betreibe mit einem Freund auch so einen Großspeicher. Wir haben das gesehen, dass die Frequenz abkauen ist und dann unser Speicher ist in die Vollen rein und hat den voll stabilisiert. Und ich glaube, wenn in ganz Spanien die Speicher installiert gewesen wären, dann wäre es nicht zu diesem Blackout gekommen. Also diese große rotierende Massen, du kannst dir das vorstellen wie so ein Fahrrad. Wenn ein Reifen sich dreht und du versuchst, ihn festzuhalten, dann bekommst du eine ziemlich heiße Hand. Also der will einfach immer weiter treiben. Und das war das alte System, was halt auf Basis fossiler und nuklearer Energie stattgefunden hat. Und wenn wir diese Systeme jetzt nicht mehr haben und alles auf Wind und Sonne läuft, dann müssen wir das ersetzen, diese Trägheitsmasse, und dass das System stabil gehalten werden. Und das können halt wirklich die Speicher, das sind dafür wirklich prädestiniert.
Also in meinen Worten, dein Fazit ist, das Problem war nicht die Erneuerbaren, sondern die fehlende Konsequenz im Umbau des Systems.
Genau.
Okay.
Richtig.
Reinhard, wenn ich jetzt mal überlege, klar, ne, wenn du merkst, du stehst für Nachhaltigkeit, das heißt, ihr habt euch bestimmt Gedanken über erneuerbare Energie gemacht. Gleichzeitig hier direkt hinterm Studio steht ein riesiges produzierendes Werk. Und wenn du dann sowas hörst wie, ja, mittlerweile sind wir verwöhnt, früher hatten wir mal 2 Wochen keinen Strom. Ich glaube, das würdest du als Unternehmer wahrscheinlich gar nicht gerne hören, weil wenn die Maschine stehen bleibt, wird es richtig teuer. Also wie löst du diesen Konflikt zwischen, du willst Erneuerbare, aber du bist auch auf Stabilität angewiesen?
Das A und O ist wahrscheinlich eine gut durchdachte Vernetzung verschiedener erneuerbarer Ressourcen. Das heißt, wenn man auch am Ende das Thema Ressourcen und vor allem auch Sektorenkopplung anschaut, dann weiß man, man hat zum einen den Strombedarf. Okay, man kann heutzutage natürlich Grünstrom buchen. Das machen ja viele schon seit Jahrzehnten, wir auch schon seit über 20 Jahren. Das ist letztlich, naja, grün gerechneter Strom aus der Graustromsteckdose, wo man ja nicht genau weiß, wo der jetzt grün gemacht wurde, sondern er wurde einfach in einer grünen Kalkulation zugeführt. In der Hoffnung, dass dann irgendwo auch genügend Grünstrom auch tatsächlich produziert wird. Wo und wie stark im Zubau, muss man dann der Gesamtstatistik entnehmen. Komme ich nachher nochmal gleich drauf. Dann haben wir natürlich das Thema Wärme, auch Prozesswärme, was bei uns Gott sei Dank nicht so eine ganz große Rolle spielt, weil wir haben eher energiearme Prozesse. Es geht im Wesentlichen um Mischen und Abfüllen. Aber das, was wir an Prozesswärme und auch für die Gebäude brauchen, solange es nicht hier im Verwaltungsgebäude ja auch über Geothermie dann produziert wird, sogar mit 20% Überschuss für dieses Gebäude, aber das reicht nicht für die gesamte Produktion, haben wir Fernwärmenutzung. Und da denkt man natürlich sofort, ja, okay, das ist eigentlich eine tolle Sache. Das ist ja Abfallwärme aus einem Stromproduktionsprozess, Kraft-Wärme-Kopplung, ja, Sektorenkopplung, tolle Sache. Der Schönheitsfehler ist, naja, ehrlich gesagt, wenn es von einem Müllheizkraftwerk ist, kommt es immer noch aus der Verbrennung von etwas, was eigentlich nicht unbedingt verbrannt werden müsste. Also nicht nur Restmüll muss vielleicht verbrannt werden, aber auch Teile des gelben Sacks und viel aus dem gelben Sack wird dort immer noch verheizt. Und selbst wenn wir dann die Nahwärme nutzen können, macht uns das noch nicht richtig glücklich. Aber es gibt viele Möglichkeiten, das auch weiterzutreiben. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Strom jetzt nicht einfach nur anonym sich grün rechnen lassen möchte, nachher auf der Rechnung, kann man ja auch sich vernetzen zwischen Privaten. Das nennt man dann Power Purchase Agreement. Das heißt, man sucht sich einen zum Beispiel Windparkbetreiber hier nicht zu weit entfernt und schaut, hat der vielleicht Kapazitäten zu verkaufen, weil er vielleicht gerade aus der EEG-Förderung rausgefallen ist und seine Windkrafträder gerne vermarkten würde weiter. Und können wir das übernehmen? Und dann hat man natürlich die Herausforderung, dass die Fluktuation der Erneuerbaren, je nachdem wie viel Wind da gerade weht, nicht immer produktionsdienlich ist, weil wir so einen gleichmäßigen Verbrauch haben. Das heißt, man ist vielleicht angewiesen auf eine Glättungsvermittlerlösung, also einem Dienstleister, der dazwischen so eine Art Versicherung anbietet, dass wenn mal zu viel Strom kommt, er das abnimmt, aber wenn zu wenig Strom kommt für unsere Prozesse, wir das von ihm dann wieder kriegen gegen eine geringe Gebühr, um diesen Lastabgang dann zu managen, damit es bei uns gleichmäßig ankommt, weil wir nicht unsere Prozesse hoch und runter fahren können, je nachdem, ob gerade Wind weht oder nicht. Das ist möglich und das machen wir jetzt auch. Hat den Vorteil, wir wissen, woher der Strom kommt in Summe und es ist zubaufördernd. Das heißt, unsere Nachfrage incentiviert Windparkbetreiber drumherum vielleicht auch sowas Ähnliches zu machen, weil sie dann zusätzlich verkaufen können an solche Kunden wie uns. Das heißt, der Ausbau der Erneuerbaren wird nochmal gefördert. Und noch toller wäre es, wenn wir das dann mit unterschiedlichen Gestehungsarten machen können, also zusätzlich zur Windkraft dann auch noch Photovoltaik, weil da auch, ne, wenn mal der Wind nicht bläst, ist vielleicht die Sonne da, die Lastkurve so ein bisschen geglättet wird. Und wenn man die dann noch vollständig über Speichertechnologien geglättet kriegt, über dort vorhandene Batterien, dann wäre es ja perfekt. An sowas arbeiten wir auch schon und das geht. Und das dann in Verbindung mit den Einsparmaßnahmen, die aus der Kreislaufwirtschaft kommen, weil es dann energiearme Prozesse sind, bis hin zur Incentivierung sogar im eigenen Stakeholder-Bereich der Mitarbeiter, die vielleicht ihrerseits auch nicht immer fossile Energien in Anspruch nehmen müssen, um zu uns zu gelangen, sondern über unsere 96 gratis Elektro-Tankstellen ihre Elektroautos hier aufladen können mit unserem günstig und zum Teil auch auf eigenen Anlagen erzeugten Ökostrom, dann wird halt so ein rundes Bild daraus. Und das ist schon faszinierend, was man über diese Vernetzungen auch in der Sektorenkopplung hinkriegt.
Du sagst, da wird ein rundes Bild draus, aber ich würde eher sagen, da wird ein rundes Puzzle draus, oder? Weil ich habe jetzt nichts herausgehört, so die eine Lösung und dann kann ich mich damit beschäftigen und sorgenfrei produzieren, sondern es waren ganz, ganz viele kleine Einzellösungen. Nochmal kurz in meinen Laienworten. Also das heißt, ihr habt es geschafft, sozusagen aus dem grün gerechneten Strom rauszugehen mit diesen PPA, Power Purchase Agreement, mit dem ihr dafür sorgt, dass Erneuerbare zugebaut werden. Gleichzeitig, dass man das Bild hat, neben eurem Werk steht zufälligerweise tatsächlich auch ein Heizkraftwerk, nein, eine Müllverbrennungsanlage, die Energie erzeugt. Ihr sorgt aber dafür, dass die dabei entstehende Hitze nicht verpufft, sondern Energie wiederum für eure Produktion erzeugt. Gleichzeitig überlegt ihr natürlich, wir hätten eigentlich die gelben Säcke, die verbrannt werden, sozusagen viel lieber bei uns in der Produktion, in der Kreislaufwirtschaft. Das war so mein Fazit.
Ich denke, dass in der Dezentralität eine enorme Chance besteht, auch Resilienz aufzubauen für Einschnitte, Krisen, Unfälle. Ich meine, wir haben es jetzt in Spanien gesehen, zu welchen Kettenreaktionen das führen kann. Ich denke immer, dass dezentral vernetzte Systeme grundsätzlich krisenresilienter sind, weil halt die Nachförderung nicht von einem Faktor, sondern von vielen teilunabhängigen Systemen dann auch abhängt. Und dazu gehört hat, dass man verschiedene Quellen auch nutzt im Unternehmen, was Wärme angeht, was Strom angeht, auch innerhalb des Stroms unterschiedliche Bezugsquellen, das heißt nicht nur die Eigenerzeugung über die eigene Photovoltaik, die wir haben, und die Windkrafträder bei der Wärme, nicht nur eben die Fernwärme, die quasi eh schon da Wärme ist, obwohl sie leider aus den falschen Verbrennungsprozessen kommt. Aber wenn wir sie nicht nehmen würden, wäre es einfach Abwärme. Aber wenn man das ergänzen kann über Geothermie, wie wir es zum Beispiel hier auch machen im Gebäude, sehr effizient. Das sind Dezentralisierungsmaßnahmen eben in einer vielfältigen Vernetzung, die ein System stabil werden lassen und auch inspirieren, was man da noch alles anflanschen kann dann in Zukunft. Und wir haben es noch nicht geschafft, PPA, also diese private Power Purchase Lösung für den Gesamtstrombedarf dann zu mobilisieren, aber wir arbeiten daran, dann inklusive auch der Batteriespeicher, dann für unsere Dienstleister. Mhm. Und das ist sogar etwas für die Regionalentwicklung, dass innerhalb von nicht zu großen Transportwegen hier in Rheinland-Pfalz der Ausbau so gefördert wird, dass auch die Menschen wissen, okay, das ist ein Windrad nicht irgendwie für Europa und von der Obrigkeit, sondern das ist ein Windrad für die Unabhängigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg meiner Region hier in Rheinland-Pfalz.
Und eine kleine Ergänzung bei den PPAs ist der springende Punkt halt auch ein stabiler Strompreis für den Abnehmer auf der einen Seite und lange Planbarkeit für den Windradbetreiber auf der anderen Seite. Jetzt kam ganz oft das Wort Power to Gas, Power to X und Sektorkopplung, wo ich schon einmal die Ehre habe, sozusagen mit einem der Wegbereiter und Erfinder im gleichen Raum zu sitzen. Was muss man darüber wissen? Warum ist das so entscheidend?
Ja, beim Reinfahren habe ich auch das Müllheizkraftwerk gesehen und mich gefragt, seid ihr da angeschlossen, wie macht ihr das? Ne? Und die Antwort ist ja. Und genau, das ist dann ein Mythos, der immer wieder hängen bleibt. Ne? Warum recyceln wir überhaupt die gelben Säcke? Die werden dann sowieso bloß beigefeuert, damit der Heizwerter stimmt oder halt der nasse Abfall besser brennt. Deswegen alle, trennt euren Müll und macht den nassen Biomüll recyceln oder auf den Kompost, weil dann braucht man weniger Brennstoff, gelbe Säcke oder was auch immer, weil die gelben Säcke sind eigentlich viel zu schade, um sie zu recyceln. Und unsere Fragestellung...
Zu schade zu verbrennen und wir wollen sie recyceln.
Zu schade zum Verbrennen, sondern halt wir wollen sie recyceln und es ist wahnsinnig energieintensiv, halt den Rohstoff überhaupt herzustellen aus Erdöl und Erdgas und damit bin ich bei Power to X. Also in meiner Doktorarbeit war die Fragestellung, was haben wir denn für ein finales System? Wir haben gesehen, Wind und Sonne sind die günstigsten Energieträger mit dem größten Potenzial, mit den geringsten Kosten, genau, also die günstigsten und halt mit dem geringsten Flächenverbrauch. Und sie haben aber den Nachteil, dass sie schwer speicherbar sind. Und deswegen haben wir gedacht, wie macht das die Natur? Die macht das über Biomasse und über Photosynthese, also sie... Wir nutzen Sonnenlicht, damit Pflanzen da wachsen und die Natur nimmt sich, spaltet also auch Wasser. Bei der Wasserspaltung bleibt es aber nicht beim Wasserstoff, sondern nimmt sich ein CO2 aus der Luft hinzu und damit bekommen wir quasi Biomasse, was dann später zu Öl und Kohle und Gas wurde. und auch Ausgangsbasis für alle möglichen Bioprodukte ist. Und wir haben uns gefragt, können wir das technisch nachbilden? Indem, dass wir Wasser spalten, damit sind wir bei Wasserstoff, das ist nichts Neues. Aber können wir dann noch weitergehen, weil Wasserstoff, das kleinste Molekül, sehr flüchtig, kann man nicht essen, kann man nicht weiterverarbeiten und hat eine geringe Energiedichte. Und dann kamen wir halt auf die Idee, ja, warum nicht so wie die Natur, wir fügen dem Ganzen noch ein CO2 hinzu. Das ist ein uralter Prozess nach Herrn Zapatier, den aber halt niemand, also vielleicht in der Chemie wurde er entdeckt, aber niemand hat ihn für die Energietechnik angewandt. Und diese Methanisierung hat uns quasi dann den Schlüssel geöffnet für die riesigen Gasspeicher, die wir haben im Gasnetz. Und alleine die, wenn du da Kraftwerke dranhängst, dann kannst du 3 Monate lang Stromversorgung aufrechterhalten. Also das ist wirklich der Speicher, der im Stromsystem einfach fehlt. Und für den, also ich bin ja Musiker, ich liebe es, Akkorde, Melodien und Texte zu mischen. Zack, ist ein neuer Song. Die Woche kommt auch ein neuer Release, weil ich mein Buch jetzt selber aufgesprochen habe und ich dachte mir, mein Gott, 8 Stunden lang nur Ton, nur Sprache. Ich mache ein paar Lieder zwischen rein und die habe ich jetzt 36 Stück dann auf ein Album gepackt. Wird hoffentlich diese Woche noch was. Und da ist es halt auch so, wenn du Sachen mischst, dann entsteht was Neues, weißt? Und da war es halt so, ich bin gelernter Elektriker, habe Elektrotechnik studiert, aber dann bin ich in die Verfahrenstechnik gegangen, Chemie und Maschinenbau. Und da habe ich einfach gemerkt, das sind totale 2 getrennte Welten, die nicht miteinander kommunizieren. Und warum nutzen wir nicht das aus dem Stromnetz heraus? Für die war der Speicher immer nur Batterie und Pumpspeicher. Und für die Gasleute war das, ach ja, die Strom, die nehmen uns Gas ab, aber ansonsten haben wir mit denen wenig zu tun. Warum verbinden wir nicht die beiden Sektoren? Wir koppeln diese beiden Sektoren. Das haben wir schon im Mühlheizkraftwerk über die Kraft-Wärme-Kopplung. Warum machen wir nicht Strom-Gas-Kopplung? Und dann habe ich überlegt, wie nennen wir das Ganze? Ich wollte halt nicht, dass es Erdgas heißt, weil es ja aus der Erde kommt, sondern aus dem Wind. Also habe ich es Windgas genannt. Und Solargas, Windgas. Und die ersten, die sich dann interessiert haben, das waren halt Greenpeace Energy, die gesagt haben, hey Michael, das ist das fehlende Puzzleteil in der Langzeitspeicherung. Der Staatssekretär Rainer Barke sagte, Herr Sterner, das ist die Lösung vom gordischen Knoten. Und ich habe das nicht allein entwickelt, sondern im Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff, Michael Specht in Stuttgart. Und dann sind wir halt durch die Lande getingelt und haben versucht, Leute dafür zu begeistern. Und die großen Big Player, die haben sich dafür nicht interessiert, weil das Gas aus Russland ist ja günstig, auch bei euch. Vorkette ist ja teilweise auch BASF, also einfach günstiges fossiles Gas. Aber halt Greenpeace hat auf den Schlag 10.000, 20.000 Gaskunden gefunden, die gesagt haben, hey, wir nehmen einen kleinen Premium, wir haben einen kleinen Anteil, aber wir schieben damit die Energiewende an. Und von dieser Idee der Speicherung entstand dann auch noch, ich habe dann einfach noch mal weitergezeichnet und gesagt, ja, wir können auch noch in den Wärmeversorgung gehen, da wo die Wärmepumpe nicht gehen, könnte man mit grünem Gas rein oder in den Verkehr, da wo wir mit der Elektromobilität nicht vorankommen, können wir mit E-Gas, also das ist auch ein Wort von mir, später wurde dann E-Fuels draus. Ich habe es am Anfang Stromkraftstoffe genannt, aber E-Fuels ist halt besser gegangen. Damit haben wir quasi auch eine Lösung, unabhängig von Biokraftstoffen, die halt auch immer wieder Landnutzung, sehr viel Flächen brauchen.
Ich muss mal kurz zwischen rein.
Das muss man drei auch schon, genau. Aber du siehst, das ganze Ding ist im Endeffekt, wir haben dann Power to Gas, Power to Hydrogen, Power to Liquids, Power to Chemicals. Ich habe es mit einem X abgekürzt. Und das war dann quasi also, das neue Ding.
Fazit ist, wir haben erneuerbare Energien. Manchmal haben wir zu viel davon, die wir nicht verbrauchen können. Daraus machen wir Wasserstoff. Wasserstoff lässt sich aber nur ganz schwer weit transportieren und greift die Infrastruktur an. Da ist auch nichts drauf ausgelegt, müssten wir alles bauen. Also wandeln wir noch einen Schritt weiter um, nämlich quasi zu methanisiertem Wasserstoff. Und das können wir dann klugerweise in unserem bestehenden Erdgas Netz, ich glaube 6.000 Kilometer oder so haben wir dafür.
Das 500, heißt,
wir
können also es sind 500.000, 600.000 Kilometer Gasleitungen. Krass. Wir haben Gasspeicher, das sind 20.000 mal so groß wie alle Batteriespeicher. Und du kannst nicht nur Gas machen, du kannst aus dem CO2 oder dem Kohlenstoff auch Ethylen, Propylen, High-Value-Chemicals machen. Das ist die Basis für die ganze Chemie. Okay. Also du kannst damit wirklich vollständig Öl und Gas ersetzen.
Das heißt, wir können wirklich bestehende Infrastruktur nutzen. Aber klingt doch so, als ob es erstmal mega ineffizient ist, weil jetzt der Strom nicht direkt ins Werk fließt, sondern mindestens 2-mal umgewandelt, vielleicht wieder rückgewandelt wird. Klingt doch erstmal so, als ob wir da dann doch auch wieder ganz viel Energie verpuffen lassen.
Ich kann mich gut erinnern, dass das sehr, sehr ausschweifende Diskussion auch damals schon die Energiekommission vor vielen Jahren erzeugt hat, weil die Ingenieure, die dort anwesend waren, immer gesagt haben, ja, aber der Einzelwirkungsgrad dieser Technologie ist ja gar nicht so toll, weil wenn man dann am Ende bei der Wasserstoffmethanisierung ist, also ich meine aus dem Windrad über dann Elektrolyse Wasserstoff zu gewinnen, Da ist der Wirkungsgrad noch ganz okay, aber wenn man dann über Katalysatoren das mit dem CO2 verbindet, um dann Methan draus zu machen, damit es transportfähig wird, da ist man dann, damals hieß es bei einem Wirkungsgrad so von 42%, und das ist doch jämmerlich, da gibt's doch andere Sachen, die haben einen viel höheren Wirkungsgrad, Kernkraftwerke oder die allerneuesten modernen Kohlekraftwerke, Ölkraftwerke. Und das kommt immer aus der Denke, dass man nur einzelne isolierte Systeme betrachtet, aber nicht die Effizienz des Gesamtsystems, da wo der Übergang von Effizienz zu Effektivität ist, um mal zu schauen, über welche Umwandlungssysteme machen wir denn das Richtige in der richtigen Energieform und nicht nur innerhalb einer einzelnen Technologie mit einem gewissen Input-Output-Verhältnis. Das heißt, wenn man sich das mal gesamtsystemisch anschauen würde, und das hast du ja auch schon gesagt, habe ich auch versucht, in die Diskussion immer einzubringen, wie hoch ist denn bitte die Effizienz, wenn im Sommer, wenn wir Überschuss an Sonnenenergie und Windenergie haben, die Windparks eine Prämie dafür bekommen, dass sie ihre Windräder in den Leerlauf schalten, das heißt auf eine Effizienz von 0% gehen, was den Staat sogar Geld kostet, weil da trotzdem der Windradbetreiber noch ein bisschen was kriegt, um in Leerlauf zu schalten, weil ansonsten die ganzen Netze um die Ohren fliegen, weil dort eine Sättigung mit Strom vorhanden ist, anstatt diese Überschussenergie meinetwegen mit einem Wirkungsgrad von nur 42% dann langzeitspeicherfähig zu machen über Methan, das verteilt werden kann über eine Infrastruktur, die in Deutschland bereits existiert und Speicher, die auch schon da sind. Ich meine, wie viel Prozent ist 42 besser als 0? Das sind, glaube ich, mehrere Milliarden und drüber hinaus. Aber das ist halt für die isolierten Technikaffinen, haben sie gesagt, ja, aber trotzdem, isoliert ist die Atomkraft irgendwie effizienter. Es geht darum, das gesamtsystemisch mal zu betrachten, wo machen denn welche Kombinationen Sinn, um Dinge nicht nur, wie du gesagt hast, örtlich zu verteilen, sondern zeitlich so, dass wir am Ende mit komplett Erneuerbaren alle versorgen kann, entsprechend ihrer Lastgänge. Und das geht nur über Vernetzung und das geht nur dezentral. Und da bin ich froh, dass manche Technologien genauso gut kleintechnisch funktionieren, dezentral, in kleinem Umfang, wie in riesigen Anlagen. Ich meine, wenn ich ein Kohlekraftwerk habe, je größer das ist, ja, desto effizienter kann es in sich arbeiten, weil das hängt ein bisschen zusammen mit dem Verhältnis zwischen Volumen und Oberfläche, so von großen Verbrennungsprozessen und Isolation und so weiter. Aber ein Elektrolyseur, der funktioniert in einem normalen Standardcontainer genauso gut wie riesengroß technisch, und auch die Methanisierung über Katalyse funktioniert auch einigermaßen kleintechnisch genauso gut, sodass wir nicht angewiesen sind auf irgendwelche Monsterkraftwerke, wo dann wieder riesige Übertragungssysteme, Hochspannungsleitungen, die niemand in seinem Vorgarten haben will, auch wieder notwendig sind, um es zu verteilen. Das heißt, diese Dezentralität wäre eigentlich eine super Sache. Sie hat nur einen großen Nachteil. Sie ist unspektakulär für Politiker. Weil da gibt es keine riesen Vorzeigekraftwerke mit großen roten Schleifen, die medienwirksam dann da durchschnitten und eingeweiht werden können, sondern es ist alles so ein bisschen unterschwellig. Und und es gibt die Notwendigkeit, das zu in der Anbahnung, in der Findung dieser Vernetzungspartner, das ein bisschen zu fördern, zu organisieren, zu vermitteln, damit sich die Richtigen besser finden. Und das müsste halt bei vielen auch erst noch mal ein bisschen angereizt werden, weil es gibt zwar Beispiele, bei denen das schon gut funktioniert hat, aber manche Mittelständler wissen einfach nicht, wo sie da anfangen sollen, sich so zu vernetzen. Aber das wäre mal interessant für Förderungen.
Da komme ich gleich drauf zurück. Aber ich weiß, Michael juckt es auch schon, da was beizusteuern.
Ja, genau. Und zwar halt, also es ist ja nicht nur der Wirkungsgrad, diese technische Dimension. Es geht dann auch um die Wirtschaftlichkeit. Und dann ist die Frage, was rechnen wir alles an Klimafolgekosten rein? Und jetzt haben wir ja gerade einen Blackout gehabt in Spanien. Wie haben denn die ihr Netz wieder hochbekommen? Nur über Speicher. Und wenn jetzt so ein Blackout ist, was läuft dann in den Krankenhäusern unten drin? Ein Dieselgenerator. Na super. Ist das unsere Antwort auf Resilienz? Na, woher kommt denn der Diesel? Der kommt dann über den Suezkanal von den Golfstaaten. Den müssen wir da eine Fregatte runterschicken, um den Versorgungsweg wieder aufrechterhalten. Also diese ganzen Kosten der Versorgungssicherheit mit fossiler Energie oder woher kommt der nukleare Brennstoff? Auch das. Ne? Wir haben Sanktionen noch und nöcher gegen Russland für Öl und Gas und alles, aber nicht für nukleare Brennstäbe. Ne? Also dieser Punkt, dass ich mir, egal unabhängig wo ich bin auf der Welt, Wind- und Solarenergie speichern kann und in ein transportierbares Gut wandeln kann, das ist umso wichtiger, als wie Wirkungsgraddebatten oder sonst was. Ne? Also und diese Resilienz, die wir damit gewinnen, das ist, glaube ich, das und diese Unabhängigkeit, das ist der viel, viel größere Wert, dass ich Energiepartnerschaften machen kann und nicht mehr an irgendwelchen saudischen Scheichs dranhängen und die Menschenrechte egal sind. Also ich glaube, das ist der riesengroße Mehrwert, dass ich Wind- und Solarenergie überall speicherbar mache. Und ein kleines Beispiel noch, man kann Wasserstoff auch ganz gut als Ammoniak speichern. Und in Namibia gab es ein Projekt, wo du mit einem Solarfeld mehr Wasser entsalzt mit dem Strom. Dann hast du sauberes Wasser, kannst das über die Elektrolyse in Wasserstoff wandeln. Dann mit Stickstoff aus der Luft zu Ammoniak. Und mit Ammoniak, das ist ein gutes Beispiel, da kann man gute Sachen machen oder schlechte. Man kann Bomben draus bauen, auch leider momentan sehr nachgefragt und beliebt. Oder man kann Düngemittel draus machen. Und die haben es jetzt wirklich geschafft, dort selber vor Ort ihr eigenes Düngemittel und dann die eigenen Pflanzen anzubauen und damit Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Nur mit Hilfe von Solarstrom und Meerwasser durch diese Power-to-X-Technik. Und das finde ich, das ist so genial. Das könnte man überall ausbreiten und die Leute unabhängiger machen von fossilen Energieimporten. Und das wäre viel mehr Frieden, weil schaut euch an, was Trump und so weiter macht. Immer mit Iran und sonst was. Es geht immer irgendwie um Energie, Irakkriege. Und das ist der große Moment, dass eben Wind- und Solarenergie nicht bloß üppig da ist, sondern auch dauerhaft gespeichert werden kann und dann als Chemieprodukt in grünen Stahl, was auch immer, als Langzeitspeicher genutzt werden kann.
Aber wir haben ja gerade gehört, das Schwierige ist, es attraktiv zu machen, weil es eben nicht dieses große eine rote Band zerschneiden gibt, meintest du, Reinhard. Also wie kommt man dann dazu, dass so eine kleine, in Anführungszeichen, vielleicht für einen Ingenieur spektakulär, aber für so einen Endverbraucher, eine Endverbraucherin dann doch eher unspektakulär erscheinende Anlage?
Naja, man müsste vielleicht versuchen, ich sag mal, nahbare, erreichbare Erfolgserlebnisse für Normalbürger zu schaffen. Und das klingt natürlich jetzt ein bisschen nach Wunschdenken oder zu schön, um wahr zu sein, aber halt im dezentral Unterschwelligen ist das sehr gut möglich, dass man sagen kann, okay, wenn das Ganze verknüpft werden kann mit Dingen des täglichen Lebens und sei es auch ja der tägliche Bedarf, der tägliche Konsum, wo solche Systeme schon offensichtlich immer weiter gut funktionieren und sich auch rumspricht, genauso wie man vielleicht auch lernt, dass das mit der Energiegewinnung nicht bedeutet, dass man an irgendeine anonyme staatliche Macht Souveränität abgeben muss, weil die dann einem ein Windrad irgendwo ins Gesicht fällt bauen, sondern das ist vielleicht eine Beteiligung, ja, ein eigenes Stück weit eigenes Windrad ist, weil es in der Region genutzt wird, vielleicht auch über eine genossenschaftliche Regelung, auch den in der Nähe Wohnenden in der Region gehört und die da auch mit verdienen können, dass da ein persönlicher Bezug dazu besteht, dass man Erfolgserlebnisse vermittelt, bis hin zu kleinen Balkonkraftwerken, wo die Leute Freude haben, auf ihrer App zu sehen, wie viel Ökostrom sie selber hergestellt haben und nicht nur Geld eingespart haben, sondern was Gutes getan haben. Oder halt auch wissen, dass sie da, wo sie ihre Güter beziehen, man Kooperationen intelligent so pflegt, dass es wirklich in der Region Energieautarkie und Energieeinsparung im besten Sinne gefördert wird. Das sind so diese kleinen Erlebnisse. Und dazu gehört auch, dass man sich ein bisschen resilient macht gegenüber den Killer-Argumenten und den Gegenargumenten der Fossillobby, weil natürlich wäre es...
Bevor wir auf die Killer-Argumente kommen, ich merke sie mir und es hängt im Raum, wir kommen gleich drauf zurück, aber ich wollte erst nochmal Michael fragen, genau nämlich zu dem Punkt, den du rein eingeführt hast. Nenn mir doch mal ein, zwei gute Beispiele, wie man Akzeptanz für Energie, für das Windrad im Vorgarten sozusagen schafft oder Beteiligungsmodelle und oder andererseits, wie macht man es auf keinen Fall?
Also, ein Beispiel, was ich auch im Buch immer wieder gebracht habe, war halt, ich habe von Norddeutschland gelernt, die haben bei Husum ein Windernte-Dankfest gemacht. Also du musst nicht nur die Bürger beteiligen, sondern es zu Teil von deiner Kultur machen. Und das ist immer im Oktober, wann Ernte-Dankfeste sind. In Bayern wird das auch immer ausgiebig gefeiert mit Getreidekränzen und den ganzen Gaben, die man vom Feld bekommen hat. Und dann hatte ich halt gesagt, macht das doch bei euch im Dorf auch. Das war eine Kommanditgemeinschaft mit 120 Eigentümern. man von dem Windrad alle vor Ort. Und das hat 8 Jahre gedauert, bis das bei der Bundeswehr durch war und die Vögel, die da flogen und was weiß ich. Richtiger Kampf fürs Dorf, das Windrad zu errichten. Aber dann hat es so viel Ertrag gebracht, dass sie total happy waren. Und dann habe ich gesagt, mach doch ein Fest draus. Und dann, das war wie aus einem Bilderbuch. Sonniger Sonntagvormittag, der Pfarrer hält eine Predigt über die Schöpfungserhaltung und steigt auf das Windrad, fährt hoch auf 150 Meter, schwingt er seinen Segen mit Weihwasser über das Windrad, kommt runter, die Zeitungsfrau fragt ihn, und wie war es da oben? Ach, ich war ein erhabenes Gefühl, ich war Gott ein Stück näher, ne, und war total glückselig. Und unten halt im Schatten vom Windrad war eine kleine Ausstellung zu den Fakten und zu den Erträgen. Dann war eine Hüpfburg aufgebaut, der Sportverein die Feuerwehr hat alles aufgebaut, die Kinderbetreuung war da, die Blasmusik hat aufgespielt, die Landfrauen haben Torten verkauft und der Reinerlös ging in den Sportverein. Also wirklich so eine Kreislaufwirtschaft vom Geld, diese Story, ne, von Raiffeisen früher, vom Dorf fürs Dorf, das ist wirklich mein Schlagwort, weil das hast immer die Big Players, jetzt auch bei den Batteriespeichern, noch einen Punkt zu setzen, da gibt es jetzt 5 ehemalige DAX-Vorstände, die den Landwirten beim Umfeld vom Umspannwerk 80.000 Euro Pacht zahlen pro Jahr. Das ist irre. Und du hast dann wieder Gegenveranstaltungen gegen diese Speicher, die wir dringend brauchen, weil es so riesig ist. Ne? Und deswegen, small is beautiful. Wenn du es klein an jedem Solarpark, Windpark hinsetzt, bei euch in die Firma.
Kurz, da muss ich rein, weil du bist so schnell gesprungen. Gut. Davor warst du bei einem Positivbeispiel, das mit den DAX-Vorständen ein Negativbeispiel.
Weil es big war. Ne?
Genau, und weil die Leute vor Ort nicht beteiligt
waren. Genau, okay. Weil sie nicht beteiligt waren. Ich bin jetzt übermorgen.
Nur ein Bauer, der vielleicht das Stück Land verpachtet, aber nicht die Bürger, die dann draufschauen.
Der Bürgermeister hat jetzt zu mir gesagt, hey, komm vorbei und überzeug mir die Leute. Und ich habe gesagt, ja, nur wenn du eine vernünftige Bürgerbeteiligung machst. Und er hat gesagt, ich habe ihm vorgerechnet, was die verdienen. Und dann hat er gesagt, gut, die Einnahmesumme, die teilen wir dann durch die Bürger und die wird dann verteilt. Und dann, also so, man kann wirklich Akzeptanz über Teilhabe ist wirklich der Schlüssel.
Aber was du gesagt hast, war alles Norddeutschland, Stichwort Blasmusik. Es sollte eigentlich auch in Bayern funktionieren.
Das ist Bayern.
Okay. Das war Bayern. Aber das scheint schon ein Unterschied zu sein. In Schleswig-Holstein gibt es, glaube ich, Bürgerdialoge zur Energiewende. Ja. In Bayern gibt es sie nicht. Und in Bayern läuft es auch recht
mit der Photovoltaik läuft es gut, mit dem Wind läuft es schlecht, aber das hat politische Gründe, weniger von der Bevölkerung. Okay. Das Geld wäre auch da, der Wille zum Investieren, aber es muss halt die Genehmigungen geben.
Ich weiß, du wolltest gerade was hinzufügen, Reinhard, bevor wir dann zu den Gegenargumenten kommen.
Ja, auch zum Thema Small is Beautiful. Also wenn man natürlich so argumentiert, dass man eher verschwenderische Prozesse befeuern möchte, dann mit nachhaltiger Energie im wahrsten Sinne, dann kann man natürlich schnell zu dem Schluss kommen, ja, Moment mal, wir haben doch gar nicht genügend grünen Wasserstoff oder genügend grüne Energie, um alle Autos mit E-Fuels zu betreiben, vor allem die verbrauchsstarken, ja, inklusive Porsche, wie sie alle heißen. Ja, wir haben doch gar nicht so viel nachhaltige Energie, um alle Stahlwerke und alle hochenergetischen Prozesse dann weiterhin mit eben grünen Wasserstoff anstatt eben fossile Energie zu befeuern. Diese Logik, die stimmt nur und dient ja letztlich auch, muss man sagen, der Verteufelung des ganzen Plans der ökologischen Wende, weil man davon ausgeht, dass man nichts einsparen kann. Das heißt, wenn wir exakt so weiterleben wollen mit allen Verschwendungsprozessen wie bisher, dann könnte es ein bisschen eng werden, weil auch die BASF hat ausgerechnet, wenn man alle ihre Prozesse weiterführen wollte, auf Basis von, Synthese, von Kohlenwasserstoffen, die man braucht, eben für die ganze Chemie, die dort betrieben wird, so viel hätten wir in so und so vielen Jahren nicht. Die Antwort darauf ist, dass man enorme Einsparungen sehr wohl erreichen könnte, ohne dass es unangenehm wird. Das heißt, man muss immer erst den Schritt gehen und sagen, wo sind denn Einsparungen möglich, ohne dass es schmerzt? Und welche Prozesse sind dann unausweichlich noch mit eben hochenergetischen Energieträgern notwendig, die man vielleicht synthetisiert aus grünem Wasserstoff, weil da einfach das Einsparen nicht so richtig klappt. Und bei dem Thema, wie ist denn das mit der Einsparung, wo kriegt man das hin, ist man unweigerlich wieder bei der Kreislaufwirtschaft. Dass man sagt, man kann die Wertschöpfung auch hinkriegen mit anderen Prozessen, also nicht nur Effizienzgewinn, sondern Effektivitätsgewinn, andere Prozesse, indem man sagt, Abfall machen wir zu Rohstoff und schaffen das in geringem Energie, auf geringem Energielevel im Kreise zirkulieren zu lassen. Und dann ist es eben nicht mehr notwendig, auch nicht für eine BASF, Virgin Plastic herzustellen, weil man weiß, dass man das auch aus benutztem Plastik in hoher Qualität wieder aufarbeiten kann. Möchte die BASF aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht hergeben, diesen Wirtschaftszweig. Investiert man lieber schlappe 10 Milliarden Euro in China für ein Virgin-Plastikwerk, was mit chinesischem Strommix dann sehr kohlelastig betrieben wird, um es halt doch wieder fossil voranzutreiben, weil man sich halt sagt, nee, wenn ich allen sagen kann, wir haben nicht genügend grüne Energie für unseren Lebensstandard, dann ist das mit der grünen Energie, mit der ökologischen Wende vielleicht doch nicht so eine ganz tolle Idee. Deswegen lasst uns wieder zurückgehen zu den 50ern. Die Amerikaner machen es uns vor, drill, baby, drill, und alles wird gut. Das wird nicht funktionieren, erst recht nicht für Regionen, die eigentlich sich mal vorgenommen hat, dem, was jetzt in den USA gemacht wird, etwas alternativ Besseres entgegenzusetzen, anstatt nur untertänigst Deals anzubieten, in die Richtung, die nachher den Planeten und das Klima wieder massiv unter Druck setzen wird und die Leute nicht glücklicher macht, sondern die Frage ist, wo können wir trennen zwischen den Prozessen, wo eben dann das an grüner Energie und grünen speicherbaren Stoffen, grünen Wasserstoff auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Nehmen wir mal an Flugverkehr. Wir wollen ja nicht komplett auf Flugverkehr verzichten, obwohl weniger fliegen sicher auch keine schlechte Idee ist. Aber dort Batterien reinzupacken in ein Flugzeug, ein bisschen schwierig, kommt dann nicht besonders weit. Da ist es vielleicht sinnvoll, irgendwie mal über E-Fuels, synthetische, ne, aus erneuerbaren Quellen hergestellte Kraftstoffe für die Energiedichte. Beim Auto hingegen kann man sagen, ja, warum nicht Elektromobilität? Da gäbe es alternative Möglichkeiten oder Carsharing oder halt mit Fahrrad kommen oder mit kleineren oder mit ÖPNV und so weiter. Das heißt, dieses Primat der Einsparung muss mitgedacht werden, damit dann das, was nicht eingespart werden kann, auch komplett mit den erneuerbaren, speicherbaren betrieben werden kann. Wenn man das umdreht und sagt, wir stellen alles um, dann merkt man daran, dass es eher ein Protagonist ist, der einen zurückführen will in das Fossilzeitalter.
Ich habe da noch eine spannende Zahl für euch. Wenn du Energieeinsparungen umsetzt, als erstes Erneuerbare ausbaust und dann noch Zauberwort Suffizienz anwendest, also Verhaltensänderungen, dass ich halt intermodal unterwegs bin, Verkehrsträger wechsle, aber halt auch mich anders ernähre, dann könnten wir 61% von der Endenergie in Deutschland einsparen. Und dann ist einfach viel weniger Druck auf der Nahrungsmittelkette, auf der Chemiekette, auf der ganzen Prozesse und Materialien, weil wir einfach weniger brauchen. Also das alte Stichwort weniger ist mehr. Aber dann gibt es noch einen Bedarf, der dennoch zu decken ist, und da hast du vollkommen recht. Also bei verschiedenen Studien, aber auch im Nationalen Wasserstoffrat haben wir festgestellt, also in der Industrie ist der größte Wasserstoffbedarf. Du brauchst etwas für diese Dunkelflaute als Speicher, ein Teil, also in der Wärme nicht unbedingt, wenn die Wärmenetze gut laufen, im Verkehr eben in den Bereichen Flug, Schiff auf alle Fälle, vielleicht auch noch im Schwerlast und Traktoren und Arbeitsmaschinen, aber in der Industrie Stahl, total wichtig. Es sind auch nicht so viele Werke in Deutschland, ist relativ einfach umzustellen, auch sehr klimaeffizient, aber es sind riesige Investitionen. Chemie, die Chemiewelt, da haben wir 20.000 Produkte. Das ist einfach von der C1-Chemie bis anorganische Chemie, also eine riesige Bandbreite und viele, viele einzelne Produkte. Aber die hängen dann meistens wieder an Raffinerien oder an den Chemiezentren wie bei euch an der BASF. Das ist auch eine interessante Frage, wo bekommt ihr eure Tenside her? Ist ja wieder Scope-3-Emissionen, also das spielt da auch immer mit rein. Ne? Man kann schon viel tun, aber dann hängt man doch wieder an der Vorkette an irgendeinem Big Player. Wie können wir uns da unabhängiger machen, regionalisieren? Also das ist spannend. Und da haben wir gesehen, dass alleine die High-Value-Chemicals ungefähr 200 Terawattstunden Wasserstoffbedarf hätten, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, ohne irgendwie mehr in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Und natürlich haben wir noch einen Wasserstoffbedarf bei Glas, bei der Metallverarbeitung von Nichteisenmetallen, aber auch Holz und so weiter, also Papierverarbeitung, die ganze Grundstoffchemie, die Basis ist für unsere Wertschöpfung in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik, die ist schon sehr, sehr wichtig, auch für die industrielle Wertschöpfung, aber auch für euch, weil ihr da dranhängt. Und das würde mich auch interessieren.
Und da gibt es genau die Frage, die Trennlinie, wo kann unterschieden werden zwischen dem, was letztlich unersetzbar mit den alten Prozessen weitergeführt werden soll, wenn man diese Produkte denn weiterhin möchte, und wo eine intelligente Substitution eben doch machbar ist, weil du auch gesagt hast, ja, ist auch interessant, wo ihr eure Tenside herbekommt. Ja, die kommen auch von der BASF, nur der Unterschied ist der, naja, nicht alles, was die BASF macht, Gott sei Dank, ist auf Petrochemiebasis. Mhm. Das hat damit zu tun, dass auch die großen Bio-Rohstoff- verarbeitenden Unternehmen aufgekauft wurden von der BASF, allen voran Cognis damals, weil wir ja bekanntermaßen bei unseren Produkten seit 86 ausschließlich pflanzliche Rohstoffe dann eben verwenden. Ja, oder zumindest zum allergrößten Teil. Am Anfang waren es noch nicht alle. Und das funktioniert eben dann so, dass diese ganze Nutzenerarbeitung, die man sich möchte, die man sich wünscht und die man haben möchte, eins zu eins auf Kreislaufwirtschaftsbasis auf dem pflanzlichen Zyklus aufgesetzt werden kann, weil es eben kein Erdöl sein muss, das der Grundstoff für Tenside ist, sondern eben Ölpflanzen und dann im zweiten Schritt auch bitte die Ölpflanzen, die nicht mit negativen Effekten für Dritten verbunden sind, wie zum Beispiel beim Palmöl, mit den Monokulturen und der Konkurrenz eben zum Regenwald als CO2-Senke und CO2-Bindungselement, sondern eben aus biodiversen, verschiedenen europäischen, wenn man so will, heimischen Ölpflanzen synthetisiert werden können. Das heißt, auch wieder eine Kreislaufführung. Und da vermisse ich so ein bisschen Trennintelligenz. Welche Prozesse können denn substituiert werden durch Kreislaufprozesse, bevor man so eine Allgemeindebatte dann anstößt, wir haben zu wenig Energie, wenn sie nachhaltig sein soll.
Da war schon wieder so viel drin, wir können eine ganze Reihe draus machen. Was ich herausgehört habe, du bist so durchgerattert, aber wenn man natürlich schaut, klar, Industrie ein riesiger Energieverbraucher, und das hattest du einfach schnell angerissen, der größte Verbrauch geht in die Chemieindustrie mit 30%, steht in deinem Grund gerundet jetzt 30%, Stahl mit 25% und dann kommen die anderen jeweils mit einstelligen Beträgen hinterher. Und da meintest du eben, deswegen muss man ran in der Chemie. Und da ging euer ganzer Diskurs hin, sozusagen die Frage, was können wir ersetzen? Zum Beispiel, wo können wir den ganzen Grundstoff ersetzen? Durch Power to X, ja. Anstatt auf fossilen basiert.
Weil es nicht nur Gas ist, sondern halt auch viele andere Produkte, Power to Chemicals, das ist da mit drin. Aber dafür, also die technischen Potenziale hätten wir. Ich habe es auch mal reingeschrieben, wie viel pro Woche wir dann installieren müssten.
Ich kann es dir direkt raus.
Kannst du was raussuchen? So,
zufälligerweise. Habe ich mir diese Stelle markiert. Das cool. Buch, das sage ich mir kurz nochmal, das Buch ist schon, ich glaube, 3-4 Jahre alt.
Also 2 Jahre,
genau. Die Zahl ist dann natürlich aktualisiert, aber damals hast du geschrieben, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, müssten wir ab jetzt in Deutschland jede Woche, ich glaube, 35 Fußballfelder, Solarparks installieren, 17 neue Windräder, 62 Schiffscontainer, Batterien, ganz spannend, über 7000 Öl- und Gasheizungen ersetzen, das ist leider in die andere Richtung gegangen, glaube ich, kürzlich. Ja. Und noch viel mehr. Also das heißt, das sind enorme Zahlen. Wie viel davon erreichen wir?
Ja. Also die 62 Batteriecontainer schaffen wir, aber die 60 Elektrolyseure und 60 Elektrolysecontainer, die schaffen wir nicht. Und auch beim Wind sind wir noch zu langsam. Also, aber wir sind ja bei den Zuversichtlichen. Also du musst immer die Realität im Blick halten, aber es macht total Sinn, sich auf das Gute, auf das Positive zu konzentrieren und das zu schauen, was kann ich machen. Ich habe heute auch, wie ich reinkommen bin, habe ich gesagt, oh, mir war gar nicht bewusst, ich habe meine Hose mit euren Produkten gewaschen, ich habe heute gestern Abend noch abgespült mit euren Produkten, meine Haare gewaschen und so. Und das ist, oder halt, diese Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, das Entscheidende, dass du halt nicht frustriert bist, weil vor 2 Wochen hatte ich wieder eingeführt in die Grundlagen des Klimawandels und dann meine Folien gezeigt, wie wir es im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen erstellt haben vor 15 Jahren mit Stefan Ramsdorf und allen. Und dann siehst du, ja, 2020 hätten wir dann ganz schnell runter müssen, jedes Jahr 9% der globalen Emissionen, weil sonst erreichen wir die Klimaneutralität nicht. Und dann schauen mich einer der Studenten an und sagt, Herr Sterner, wie schaffen Sie das eigentlich, dass Sie nicht deprimiert sind? Und die Frage ist absolut berechtigt, ja. Aber für mich heißt es einfach, ja, ich habe 3 Kinder, ich weiß, dass wir die Lösungen haben. Wir haben hauptsächlich ein Kommunikationsproblem, wir haben kein Finanzierungsproblem. Wir müssen einfach ein bisschen die Überzeugungstäter mit gutem Beispiel vorangehen und wirklich zeigen, es geht. Und ich kann selber was bewegen. Du in einem mittelständischen Riesenunternehmen, wo du Mitarbeiter begeisterst, die gehen auch nicht hier rein, nur um Geld zu verdienen, sondern die gehen viel lieber rein, wenn sie wissen, sie machen was Sinnvolles. Das sage ich meinen Studenten immer auch. Also das ist viel mehr wert, als wie nur über die Runden zu kommen, um Geld zu verdienen, wenn du
was Sinnvolles machst. Das heißt, es ist technologisch machbar, sagst du?
Technisch machbar, es ist wirtschaftlich total sinnvoll, wenn du
die Folgen kostest. Aber es scheitert sozusagen eine
ökologisch absolut dringend, aber es scheitert an Politik und Gesellschaft und das hat oft mit Angst und Verteilungskämpfen zu tun. Ja. Weil wenn du, ich meine, die fossile Wirtschaft, ja. Noch ein Punkt. Ich hatte ein Interview jetzt bei der Wüst wieder nach Saudi-Arabien mit dem ThyssenKrupp-Chef nach Katar und so. Dann habe ich wirklich in die Kamera gesagt vom WDR, haben sie leider nicht gesendet. Ich wünsche mir, dass diese fossilen Scheichs, sorry, die haben so viel Zaster gemacht in den letzten Jahren mit dieser Energiekrise, die haben so viel kaputt gemacht im Klima, dass sie endlich mal Verantwortung übernehmen und all das Geld, was sie haben, in erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff investieren und damit einen Teil des Dilemmas, das sie angerichtet haben, wieder heilen. Das wäre echt auch total sinnvoll und logisch.
Wir werden es nicht rausschneiden, aber ich glaube, wir haben natürlich auch lange sehr gut davon profitiert. Also so fair muss man auch sagen, es sind jetzt nicht die Scheiß, die uns das aufgezwungen haben, sondern
BASF hat immer profitiert von dem
günstigen Gas. Wir sind natürlich mischen munter mit jeden Tag sozusagen, ob gewollt oder ungewollt. Aber ganz kurz noch, heute, glaube ich, werden ja auch die Ministerien übergeben, offiziell der Koalitionsvertrag wurde unterschrieben. Es steht sehr viel zur Energiewende drin, es steht auch das Stichwort Speicher drin. Aber, und das war vorhin auch spannend, als du meintest, ne, Trump, Drill, Baby, Drill, ich glaube, es steht der Bau von 20 Gigawatt Gasspeicherkraftwerken drin, die nicht H2-ready sein müssen, also die nicht auf Wasserstoff ausgelegt sein müssen. Und die Idee, ob wir jetzt anfangen, wieder Gas in Deutschland zu suchen. Also ist so eine Mischpackung aus deiner Sicht?
Ja, oder? Also die, ich meine, der Ausbau Erneuerbare geht weiter. Jeder, der rechnen kann, der weiß, dass das Ökonomischste ist. Wir werden nicht mehr zurückrollen zur Atomkraft. Das ist Gott sei Dank raus. Auch die Kernfusion, da braucht keiner drauf zu warten. Auch zur Kohle gehen wir nicht zurück. Aber natürlich brauchst du eine Absicherung. Und da freue ich mich, dass halt die Speicher drinstehen, und zwar ist im überragenden öffentlichen Interesse, dass sie auch privilegiert werden sollen. Die Batteriespeicher, Pumpspeicher. Bei der Gaskraft ist der Wehmutstropfen, dass natürlich braucht man Gaskraftwerke, aber am besten auf Basis von grünen Gasen, Biogas, erneuerbares Methan, Power to Gas, Wasserstoff. Und wenn wir jetzt dazu sagen, ja, das reicht schon, wenn die CCS ready sind, das heißt ja noch nicht mal, dass die CO2 abspeichern und einlagern. Also das ist wirklich eine Augenwischerei und einfach jammerschade, weil den Lagerplatz unter der Erde brauchst du für die Zementindustrie, für Teile der Chemie, die halt einfach gar nicht anders kann, als mit CO2 umzugehen und den wegzupressen. Aber Erdgaskraftwerk kannst du echt vermeiden. Und vor allem halt, ich mache mir Sorgen um den Wasserstoffhochlauf, weil wenn du jetzt einfach wieder die Erdgaskraftwerke salonfähig machst, dann fehlt dieser ganze Bedarf für Dunkelflaute, für Wasserstoff und
Powerfest. Ich muss jetzt auch nochmal kurz für Laien nochmal das Ganze ein kleines bisschen verlangsamen. Also das heißt, wir halten fest, das Problem ist, Gaskraftwerke ja, aber eben konventionelle, nicht mit, also auf Erdgas, nicht auf Grüngas fokussierte Gaskraftwerke. Wenn es konventionelle sind, brauchen sie CCS, Carbon Capture and Storage. Das heißt, das CO2 muss eingefangen und in den Boden gepresst werden. Und
in den Boden gepresst werden.
Und super, das ist aber nicht quasi als verbindlich festgehalten. Nee,
und vor allem ist es auch wahnsinnig teuer. Das wird keiner machen, wenn er nicht gezwungen ist. Und das macht die ganze Rechnung wieder teurer. Also es ist eigentlich unnötig.
Die Speicher dafür sind auch endlich und wir bräuchten sie eigentlich wiederum für andere
Sachen. Und es ist ein bisschen wie ein Ablasshandel, ne? So wie wenn du fliegst und kompensierst nochmal nebenbei. Ja. So irgendwie werden wir das schon geregelt bekommen, aber es ist kein echter Technologiewechsel.
Okay, verstehe. Wir haben ungefähr noch 2 Minuten, bevor wir zu den Fragen kommen des Publikums. Also jetzt gerne schnell noch Fragen in den Chat schauen. Und ich sehe gerade auch, wow, wir haben dieses Mal 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Spitze. Freut mich. Alter, sollten zumindest 4 Fragen rumkommen, glaube ich, mit denen wir noch 10 Minuten füllen können. Also gerne fleißig lostippen. Reinhard, was war noch offen geblieben? Ich glaube, wir hatten eigentlich schon alle spannenden Themen angerissen. Was vielleicht noch die Frage war, die so im Raum stand ist, du hattest es vorhin ja gesagt, man muss auch Mittelständlern Lust auf die Energiewende machen und sie brauchen diese Positivbeispiele. Das ist jetzt die Zielgruppe, die überspitzt gesagt am lautesten jammert über Energiepreise und die Zielgruppe, die gleichzeitig aber nicht den Koffer packen kann und den Standort woanders hinpacken kann. Also es muss gelöst werden und sie brauchen Mut, sie brauchen Lust und Zuversicht.
Also ich habe auch dazu lernen dürfen, dass gerade in der Kommunikation mit Politikern Jammern überhaupt nicht hilft. Das heißt, wenn man seine Bedürftigkeit dramatisiert, dann wird man heutzutage eher als, Strukturopfer gesehen, so nach dem Motto, tragisch, aber dir wird man eh nicht helfen können. Wenn man Erfolgsbeispiele präsentieren kann, die auch wirtschaftlich funktionieren, dann fragen sich alle, wie kann denn das überhaupt sein? Ihr seid doch so ein Öko-Unternehmen und jetzt habt ihr irgendwie besten Umsatz gehabt und so und auch besten Kennzahlen ever seit 157 Jahren. Da muss doch irgendwie, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann erklären, dass es eben doch Möglichkeiten gibt, etwas Wahrhaftiges, was eben das generiert, was so ein bisschen zum knappen Gut vieler Entscheidungen, auch der Kaufentscheidung wird, nämlich Vertrauen, wirtschaftliche Auswirkungen hat, die dazu führen, dass man in der Beurteilung von Preis-Leistung hervorragend auch eingeschätzt wird, obwohl man nicht der Preisbilligste ist, weil die Leistungswahrnehmung dann eine ganz andere wird, weil man vertraut und weiß, da steckt was dahinter und die Qualität stimmt. So, und wenn man dieses Modell erklärt, dann generiert man halt das, was auch, ich sag mal, wie kann man das sagen, der weiße Neid, also nicht der böse schwarze Neid, der deutsche, sondern eher so der, oh, das will ich auch. So nach dem Motto, warum kann ich das nicht auch irgendwie hinkriegen, auch als Wirtschaftssubjekt? Und was muss ich tun, um auch in diese Situation zu kommen? Das ist viel stärker, als einfach Angst zu machen oder Bedürftigkeit irgendwie zu dramatisieren. Und wenn das gelingt, dann kann man vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken bringen und sagen, okay, in die Richtung könnte ich mich dann auch entwickeln. Nur so instantan, so in im halben Jahr und mit Garantie ist halt nicht, sondern ist halt ein etwas längerer Weg. Aber dann zu sagen, aus diesen unterschwelligen Zusammenfügen von Puzzleteilen etwas Überschwelliges zu machen, was wahrgenommen wird, das könnte auch dem entsprechen, was wir ja in Europa jetzt öfter hören, so in der Diskussion, diese Entwicklung eines Gegenmodells zu dem, was die rechtsgerückten Rollbackler halt woanders jetzt propagieren, so nach dem Motto, früher war alles besser, wir gehen zurück in die 50er oder noch weiter. Und dass das aber auch sich vernetzen kann und in der Vernetzung sogar noch erfolgreicher wird, das ist etwas, was eigentlich faszinierend ist in der Kommunikation, was leider von vielen Medien gar nicht so gerne aufgenommen wird, weil dann heißt es wieder Schleichwerbung.
Wir sehen, glaube ich, gerade, ich sehe noch 2 Minuten, das heißt, wir überziehen natürlich ein kleines bisschen, um die Fragen anzuschaffen, aber vorneweg wollte ich noch, bevor der eine oder andere, falls er vielleicht los muss, schon zum Abendessen, es gibt nämlich einen nächsten Event, am 24. gibt es die nächste Ausgabe von Die Zuversichtlichen wieder im Livestream mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Robert Habeck und das Ganze im Rahmen von einem Jubiläum, darf man die Zahl schon nennen, Reinhard?
Ja. 24.06.
24.06., genau. 24. Juni, 18 Uhr, die nächste Ausgabe, weil dann feiert nämlich Werner Merz 1 Milliarde Flaschen aus Rezyklat. Herzlichen Glückwunsch. Also es wird ein spannendes Jubiläum. Den Applaus holen wir dann am 24. Juni natürlich nochmal nach, aber das wollte ich nur sagen. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Danny D. fragt, welche regulatorischen technischen Gründe hindern bidirektionales Laden oder gibt es noch weitere Hürden? Oh, ein ganz spezielles Thema. Bidirektionales Laden heißt, mein Auto zieht nicht nur Strom aus dem Netz, sondern kann es auch zurückspeisen. Genau. Also ein ganz wichtiger Speicher im dezentralen Netz.
Auf alle Fälle, vor allem wenn der Hochlauf der Elektromobilität endlich kommt. Und dann braucht man allerdings neue Wallboxen. Ist auch wieder eine Verschwendung. Und halt Autos, die das auch können. Und ein paar können es beim gewissen Software-Update, aber das sind wieder die Koreaner und Japaner uns voraus. Also es steckt wieder mal Ähnlichkeit wie bei den variablen Stromtarifen und so weiter und auch beim Wasserstoffhochlauf in der Regulatorik. Wir versuchen immer ganz hoch zu springen und alles perfekt zu machen mit Datenschutz und so weiter. Die Norm ist jetzt durch, was ich von den VDI-Kollegen weiß, aber halt bis das in Umsetzung kommt, wird es noch ein Stück weit dauern. Ja, und es braucht vor allem auch die Fahrzeuge und die Wallboxen dann.
Aber es wäre genau eines dieser Themen, was es schafft, so ein dezentrales Element so zu gestalten, dass man als Konsumentin dran partizipiert, weil man daran verdient. Dient, wenn Energie wieder, also wenn man so eine, wie heißt das,
du hast einen netzdienliche
Leistung zur Verfügung
das stellt. Ist so einfach wie wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Kärcher nimmst oder irgendeine Heckenschere, die brauchst du nur einmal im Jahr, warum teilen wir die nicht? Und genauso ist es mit deiner Batterie. Ein Auto ist zu 90% ein Stehzeug, wenn es zu Hause steht, kannst du dann in deinen Dienst und in den Dienst der öffentlichen Stromversorgung gehen. Genau, aber dafür müssen halt auch die Stromnetzbetreiber mitmachen, es sind viele kleine, dezentrale, verteilte Anlagen, da braucht man auf alle Fälle auch die KI dafür.
Nächste Frage. Inwieweit sind etablierte Organisationen wie zum Beispiel regionale Energieversorger Gegner eines Umbaus in dezentrale Systeme? Dadurch wird ja ihr Geschäftsmodell obsolet. Da hast du bestimmt eine Antwort.
Ja, da gibt es durchaus gewisse Erfahrungen, die ich habe machen dürfen im Zukunftsrat Nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz, dass lokal gesehen, jetzt hier im Bundesland, es sicher auch zum Beispiel Stadtwerke gibt, die das sehr gut machen in ihrer Lokalversorgung, sehr vorbildlich. Aber das Feld ist halt sehr heterogen. Das Problem ist so ein bisschen, in dieser Regionalität ist jeder lokal so ein Stück weit, und das soll ja auch über die Energieplanung, dann die Wärmeplanung, die kommunale eher noch verfestigt werden, ist jedes Stadtwerk so nah an Monopolistenstatus ein Stückchen weit. Und die sind nicht immer begeistert, wenn es dann heißt, okay, da gibt es jetzt Industrien, die das jetzt nicht mit dem Stadtwerk machen wollen, mit der Versorgung von Erneuerbaren zu deren Konditionen, sondern die sagen, nö, wir machen das mit jemandem, den wir aussuchen, über eine private Regelung eines Power Purchase Agreements, und sagen daher die ganzen Vermarkter, ja, von lokalen nachhaltig erzeugtem Strom. Ja, diese Vermarkter sollten nicht befugt sein, Power Purchase Agreements dann mit zu unterstützen und zu organisieren, sondern das kann doch alles im Einzugsbereich des lokalen Stadtwerks gemanagt werden. Dann bleiben die ganzen Ressourcen und auch die Einnahmen im Land, ja, und bei den Stadtwerken, und dann sind doch alle zufrieden. Wenn das wirklich den Wettbewerb fördern würde, wäre es ja okay, tut es aber nicht immer, und deswegen ist das so eine etwas zweischneidige Sache.
Klassischer Verteilungskampf.
Nächste Frage, ich glaube, die geht wahrscheinlich in deine Richtung. Von Stefan Bach kommt die. Macht es also Sinn, dass es mehr Bürgerenergiegenossenschaften gibt? Und wenn ja, gibt es schon Unternehmen, Experten, die einen bei der Gründung begleiten können?
Also es macht absolut Sinn, gerade halt bei Windkraft oder bei strittigen Themen in der Bevölkerung. Akzeptanz durch Teilhabe ist der Schlüssel, und das ist dann für die Unternehmer und Banken dann halt meistens aufwendiger, weil Gründung von einer Genossenschaft oder halt einer Kommanditgesellschaft, aber da gibt es wirklich Blaupausen dazu, wie das gut laufen kann. Und ich habe ein paar so Projekte begleitet, das ist eins südlich von München. Wir hatten, glaube ich, auf 3 Stunden nur vom Dorf 6 Millionen Euro zusammen. Also zack, ne, wenn du es richtig aufsetzt, und dann ist es unser Windrad, wenn sich das dreht, und jeder freut sich. Also meistens hast du Widerstände nicht dort, wo es Windräder gibt, sondern wo es noch keine gibt. Und es ist wirklich der Schlüssel. Und wie kann man sich beteiligen? Noch. Einfach lokal schauen, wer macht es, wo gibt es schon Bürgerenergiegenossenschaften, und es gibt fast in jeder Stadt irgendeine Bürgerenergiegenossenschaft. Ja.
Noch näher als das Windrad im Vorgarten ist der Geldbeutel in der Hosentasche.
Ja, es ist leider so, die Leute denken über den Geldbeutel. Du kannst noch so viel an das ökologische Gewissen appellieren. Wenn du wirtschaftlich erfolgreich bist und zeigst, es läuft, dann ist es auch sehr attraktiv.
Ein kleiner Themensprung. Frauke möchte wissen, würde es Sinn machen, Kreislaufwirtschaft zertifizieren zu können, folgend einer neuen ISO 14001, oder reicht der blaue Engel dafür aus? Eine Profifrage.
Oder Cradle to Cradle zum Beispiel.
Oder Cradle to Cradle, ja.
Also ja, Zertifizierung von Kreislaufwirtschaft finde ich toll, wenn es ernsthaft erfolgt. Und da gibt es leider auch viele Zertifikate, die es nicht so ganz seriös machen. Der blaue Engel hat tolle Erfolge in manchen Warengruppen. Es ist immer schwierig zu schauen, welche Relevanz für unterschiedliche Warengruppen er denn hat in seinen Kriterien. Und wir sind ja große Fans von Cradle to Cradle, weil die auch sehr in die Details gehen, weil sie nicht nur dem natürlichen Kreislauf über Düngerwerdung von pflanzlichen Resten dann gehen, sondern auch über den technischen Kreislauf des Recyclings und dann eben auch unter Kriterien sehr detailliert aufführen, wie man mit Wasser umgeht, wie man mit der Energie umgeht, wie die Toxizität ist bis auf einzelne Parts per Million. Also von daher denke ich, das ist eine der anspruchsvollsten Zertifizierungen, die man bekommen kann, Cradle to Cradle, und auch sehr vielseitig.
Dann gibt es noch 2 Hinweise, einen von Katja Kasen im Aufsichtsrat von Green Planet Energy. Die Genossenschaft Greenpeace Energy heißt jetzt Green Planet Energy. Aha.
Ja.
Ihr kennt euch, glaube ich.
Ich war zigmal auf deren Konferenzen. Sie haben sich umgenannt, weil es darf halt, der Energieversorger muss unterscheidbar sein von der Organisation. Deswegen heißen sie jetzt Green Planet Energy, bieten es, glaube ich, nach wie vor auch an und haben immer wieder auch das Windgas aufgekauft und vertrieben.
Dann, ich glaube, in Bezug vielleicht auf eine der Fragen, ich kann es jetzt gerade inhaltlich nicht mehr zuordnen und weiß auch nicht, was dahinter steckt, aber Helmut Scheel hat geschrieben, schaut euch mal Folgendes an, reverion.com /mission.de/de-mission.
Das ist auch wieder eine Firmenwerbung. Im Endeffekt ist halt eine Weiterverwendung von Biogasanlagen, wo man halt auch Power to Gas im Endeffekt kopiert hat und modifiziert hat und halt auch zur Abtrennung von Kohlenstoff nutzt. Also auch das geht's. Wir könnten quasi auch Erdgas importieren und dann oder halt grünes Gas importieren, am Kraftwerk abtrennen und den Kohlenstoff als Carbon halt auch nutzen in der Chemieindustrie oder halt in Materialien. Interessant, aber eher halt ein Side-Fact, würde ich sagen. Genau.
Also das Wichtigste ist, glaube ich, das Fazit ist, auch wenn in Spanien mal 18 Stunden der Strom ausfällt, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Woran es mangelt, ist, den Weg konsequent zu Ende zu gehen.
Und den Mut, also sich nicht ins Boxhorn zu jagen von der Angst über Blackout oder das kann alles nicht funktionieren und wir gehen unter. Das ist ja das, was die Leute nach sich außen treibt, sondern weggehen von dieser Angstenergie in die Mutenergie, in die Zuversicht, denn es wird, wir haben positive Beispiele, lasst uns nach vorne schauen und das ist ja viel attraktiver, als wie wenn du so da sitzt. Also es ist wirklich, das ist, glaube ich, das Entscheidende und Mut wird belohnt vom Leben, das ist meine Erfahrung.
Und es funktioniert, und das ist ja wichtig, es funktioniert auch für die Wirtschaft, auf dezentrale Systeme zu setzen, auf die Sektorkopplung, braucht aber einen systemischen Blick und eine anspruchsvolle Herangehensweise. Vielen Dank. Ich würde sagen, vielen Dank, Michael. Schön, dass du vorbeigeschaut hast.
Gerne.
Vielen Dank, Reinhard. Wie immer eine Freude, hier zu sein. Und wir sehen uns alle wieder am 24. Juni in der nächsten Ausgabe von Die Zuversichtlichen. Wieder im Livestream, dann mit Robert Habeck. Ich freue mich schon drauf und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön.